Da die Zeit begrenzt ist und wir morgen nochmal auf Eschatologie kommen, werden wir den folgenden Abschnitt 5, 12 bis 21 nicht ausführlich behandeln, sondern ich skizziere ihn nur kurz. In 5, 12 bis 21 stellt Paulus nun das Tun Adams und das Tun Christi gegenüber. Eigentlich möchte er Adam mit Christus vergleichen, dann aber stellt sich heraus, nachdem er ansetzt zu vergleichen, dass Christus so viel größer ist als Adam, dass er, ihr könnt es lesen heute Nachmittag, dreimal sich selbst korrigiert und dann immer sagt, also eigentlich ist es ja bei Christus ganz anders als bei Adam. Nicht? Also bei Adam kam ja der Tod, bei Christus kam das Leben. Adam hat viele Menschen in der Folge erreicht, Christus erreicht alle. Das heißt also, bevor er richtig sagen kann, so wie durch Adam die Sünde in die Welt kam, und infolge der Tod zu allen Menschen und alle ihren eigenen Tod durch eigene Sünde verursacht haben, so kam, darauf kommt es dann am Schluss heraus, durch den Gehorsam Jesu Christi, die eine Tat eben Christi des Gerechten, kam das Leben und die Rechtfertigung in die Welt für alle. In der Tat ist entscheidend bei dieser Gegenüberstellung 5, 12 bis 21, dass er die Adamsgeschichte deutlich macht als Unheilsgeschichte und wieder sagt, in Christus ist alles umfassender und schöner und heilvoller. Und so wird gesagt, die Adamsherrschaft, so grässlich sie Tod und Sünde ausgelöst hat, wird souverän überwunden durch die Christusherrschaft. Das ist das, was er hier gegenüberstellt. Christus ist größer als Adam. Sie haben eine Beziehung, aber wenn er die Beziehung erklärt, dann sagt er dreimal, ihr werdet es merken, man liest es ganz schwierig, dass er sagt, eigentlich ist es ja überhaupt nicht so bei Christus wie bei Adam. Nicht so, dass er also dreimal erstmal sagt, inwiefern das nicht gilt. Und dann mündet es doch ein in die Gegenüberstellung. Die Herrschaft des Todes und der Sünde, ausgelöst durch Adam, die Herrschaft des Lebens durch Christus. Und so groß die Sünde auch sein mag, die Gnade ist immer größer. Aber ich wollte, deshalb dränge ich zum nächsten Kapitel mit euch ausführlich unbedingt das Kapitel 6 heute Vormittag noch machen, damit wir heute Abend 7 und 8 Beginn haben und dann morgen auch 9 bis 11 noch behandeln können. Und ich habe euch absichtlich heute das vervielfältigen lassen, sodass wir alle eine Gliederung und eine Übersetzung von Römer 6, 1 bis 11 vorliegen haben sollten. Und unten zum Vergleich noch einmal der Paralleltext in Galater 2. Und ich lese jetzt die Übersetzung nach dieser verteilten Gliederung. Wer später kommt und sie nicht hat, es hat noch genug. Ist noch jemand ohne? Gut. Da hinten habt ihr. Dankeschön, Charlie. Was sollen wir nun sagen? Also vorher war gesagt worden, so groß auch die Sünde sein mag, die Gnade ist immer mächtiger noch, umfassender, der Sieg Christi ist größer. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir bei der Sünde bleiben, damit die Gnade groß werde? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Mit ihm sind wir demnach begraben worden durch die Taufe auf den Tod. Damit, wie Christus von den Toten auferstanden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Zweiter Abschnitt. Wenn wir nämlich mit der Gleichheit seines Todes verbunden sind, so werden wir es doch gewiss auch mit der seiner Auferstehung sein. Dies wissen wir. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde aufhöre, sodass wir nicht mehr der Sünde dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde frei geworden. Wenn wir aber gestorben sind mit Christus, so werden wir, wie wir glauben, auch mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus auferstanden von den Toten nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn was sein Sterben anbetrifft, so ist er der Sünde ein für allemal gestorben. Was aber sein Leben anbelangt, so lebt er für Gott. Somit betrachtet auch ihr euch als solche, die für die Sünde tot sind, aber lebendig für Gott in Christus Jesus. Wer den Abschnitt verstanden hat, hat die Hauptprobleme seines Lebens gelöst. Wer das verstanden hat, was hier steht, lebt fortan leichter. Es heißt hier, dass wir der Sünde gestorben sind. Aber was mache ich, wenn ich mich als Sünder noch quick lebendig fühle? Es heißt, dass unser alter Adam gestorben ist. Aber was mache ich, wenn das Biest, obwohl es in der Taufe ersäuft wurde, schwimmen kann, wie Luther verzweifelt feststellte? Wir sind eine neue Schöpfung, heißt es. Aber was soll ich denn machen, wenn die alte Schöpfung mich noch ganz dominiert? Wir seien neu geboren, aber was mache ich, wenn ich mich gar nicht neu geboren fühle und erfahre? Es ist das Schicksal vieler Christen, an dem sie leiden, dass das, was sie bekennen in Hinsicht auf das Christsein, nicht in Deckung ist mit dem, was sie erfahren. Und so habe ich euch schon angedeutet, dass ich als junger Christ, weil ich Gott nicht in Frage stellen wollte und das Evangelium auch nicht in Frage stellen konnte, keine andere Lösung fand, als mich immer wieder neu zu bekehren, weil ich sagte, das, was Paulus vom Christsein sagt, ist so anders als mein Alltag, dass es nur daran liegen kann, dass ich noch gar kein Christ bin. Also, woran liegt es? Zunächst einmal herrscht ein großes Missverständnis vor hinsichtlich der Sünde. Was Paulus in Römer 6, 1 bis 11 nicht sagt, ist, dass die Sünde gestorben ist. Wenn du als Christ überrascht warst, als junger Christ, dass du dachtest, jetzt lebst du in einem neuen Leben und hast dann die Wirklichkeit und Möglichkeit und Anfechtung der Sünde anschließend wieder erfahren, dann ist das kein Widerspruch zum Evangelium. Denn das Evangelium sagt nicht, die Sünde ist jetzt schon als Möglichkeit und Macht beseitigt. Nicht? Das Evangelium sagt nicht, dass durch Christi Kreuz die Sünde schon als Möglichkeit und Macht aufgehoben sei. Die Sünde ist als Möglichkeit und Macht noch vorhanden, bis Christus wiederkommt und dann endgültig Sünde, Tod und Teufel beseitigt werden. Also die Sünde existiert noch. Das haben einige Christen dann sehr schnell gelernt. Also lesen sie Römer 6 dann abweichend davon und sagen, ja, das ist okay, also den Teufel und den Tod und die Sünde gibt es noch, aber ich bin der Sünde abgestorben oder ich muss der Sünde absterben. Und da kommt dann der unheilvolle Zusammenhang, den viele in der Frömmigkeit bis zur Selbstzerstörung praktizieren, dass man sagt, ich muss meine Versuchbarkeit, ich muss meine Sündigkeit bekämpfen. Und das führt dann zur Selbstbekämpfung. Nicht? Wenn mein Ich noch zu groß ist, dann muss ich es eben kleiner machen. Und das heißt, ich muss mich selbst verleugnen, ich muss mich selbst verachten, ich muss mich selber hassen. Ja, sagt einer, aber Jesus hat doch selber gesagt, wir müssen uns verleugnen. Das war aber ein anderer Zusammenhang in Lukas 9 oder in Markus 8. Denn da geht es nicht darum, dass jemand sich selber hasst, sondern dass jemand bereit ist, für das Zeugnis von Christus sein eigenes Leben für Christus einzusetzen und in der Verfolgungssituation an Christus lieber festzuhalten als an seinem eigenen Leben. So stark musst du erst einmal sein, dass du dich als Märtyrerin und Märtyrer in dieser Hinsicht selbst verleugnen kannst. Aber mit einem schwachen Ich hat das überhaupt nichts zu tun. Und wenn du sagst, Stephanus und Paulus hatten ein schwaches Ich oder Jesus hatten ein schwaches Ich, das Gegenteil ist der Fall. Die waren so stark, dass sie sich für andere Menschen sogar einsetzen konnten und für das Zeugnis Jesu Christi. Hingabe sollen wir praktizieren, nicht selbst Aufgabe. Und so viele Christen meinen, wir sollten uns selbst verleugnen. Nein, Christsein heißt Selbstfindung, aber nicht das Finden des alten Adam, sondern Christus ist mein Selbst. Und insofern ist es die Selbstentfaltung, weil Christus ja mein neues Ich ist, meine neuere innere Personenkern. Was willst du Christus denn schenken, wenn du dich vorher in deiner Frömmigkeit selbst zerstört hast? Das ist ja so, als wenn du ein teures Geschenk jemandem kaufst und bringst es mit und auf der Fußmatte vor der Haustür hüpfst du drumherum und machst es erst kaputt und gibst dem anderen dann die Scherben. Ja, so leben manche ihr Christsein. Nicht? Ich muss mich erst zerstören und Christus hat an mir nur wohlgefallen, wenn ich demütig daherkomme und unter der Fußmatte durchkreiche. Nicht? Das ist ein ganz absurdes Verständnis von Hingabe. Christus liebt dich und will dich stärken. Ja, dann ist die Vorstellung, dann muss ich eben mit der Sünde kämpfen. Ich hatte es ja schon angedeutet, so habe ich es auch als junger Christ verstanden, wie bei Kain. Die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Also habe ich mein Pfadfinderhemd, mein CVM-Hemd damals hochgekrempelt, nicht? Wir waren so grün mit Halsband, nicht? Und habe es hochgekrempelt und gesagt, jetzt soll der Teufel mal kommen, ich werde mich mit ihm schon auseinandersetzen, nicht? Ich habe eine Handvoll Bibelverse, nicht? Und dann bin ich überhaupt ein fitter Kerl. Also ich muss den Versuchungen widerstehen, nicht? Aber bevor ich richtig mein Hemd hochgekrempelt hatte, hatte ich schon einen auf der Nase, dass es blutete, nicht? Weil der Teufel geschickter ist und die Schlange viel geschickter ist. Es ist auch schwer, gegen die Schlange zu gewinnen, nicht? Wo willst du da hinboxen, nicht? Und ehe dich versiehst, hast du wieder einen in der Nase, nicht? Also du hast gar keine Chance, gegen die Sünde zu gewinnen. Es steht gar nicht da, dass du der Sünde gestorben bist. Es steht gar nicht da, dass du dich selber kreuzigen musst. Zeigt her eure Hände, heißt es doch in einem Kinderlied. Wer von euch ist denn gekreuzigt? Wer hat die Stigmata denn? Ich weiß, es gibt Mystiker, die haben sich so in das Leiden Jesu versenkt, dass sie selbst Blutungen hier hatten. Aber das war ja nicht, weil sie selbst gekreuzigt waren. Ist jemand von euch gekreuzigt worden? Nein, niemand von euch ist gekreuzigt worden. Wieso heißt es hier, wir sind der Sünde gekreuzigt? Wir sind es gar nicht. Es gibt nur einen, der gestorben ist, so dass es der Sünde und dem Teufel nicht nur Eindruck gemacht hat, sondern ihr ausbedeutete. Und das ist Jesus, der ein für alle Mal gestorben ist vor 2000 Jahren. Niemand anders ist zum Heil gestorben, außer Jesus Christus. Und auf die freche, gegnerische Frage, nach Paulus könnten wir ja gerade dann munter sündigen, damit sich die Gnade auch gelohnt hat, antwortet deshalb Paulus auch und sagt: Wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Was bedeutet Taufe? Taufe bedeutet nichts anderes als Übereignung. Taufe bedeutet Übereignung. In der Taufe wird der Name des Kyrios, des Herrn Jesus Christus, über dem Täufling ausgerufen. Und wenn der Täufling kein Säugling ist, wie es bei Landeskirchen in der Säuglingstaufe praktiziert wird, dann bekennt auch der Täufling selber Jesus Christus als seinen Herrn, sonst tun es die Paten und Eltern. Das heißt, Taufen auf den Namen Jesus Christus bedeutet eine Übereignung. Der Täufling oder die Eltern, stellvertretend und Paten, schenken sich selbst Christus, unterstellen sich seiner Herrschaft. Das ist der tiefe Sinn der Taufe. Also Taufe bedeutet nicht, dass ich in der Glaubenstaufe den Menschen mit seinem alten Adam oder der alten Eva so lange unter Wasser lasse, dass er nicht mehr zappelt. Denn dann habe ich als Pfarrer ein Problem, weil ich ja nicht Jesus bin und Lazarus nicht auferwecken kann. Es geht in der Taufe nicht um irgendein Mirakel. Es ist der schlichte Ritus der Übereignung. Ich steige ins Wasser als der alte Mensch, und Christus ergreift mich und ich lasse mich ergreifen. Ich lasse mir, je nachdem, wie die Gewohnheit ist, einen neuen Namen zusprechen, eine neue Identität. Auf jeden Fall bin ich der Neue deshalb, weil ich rauskomme als das Eigentum Gottes und hineinging als mein eigenes Eigentum und das Eigentum der Sünde. Taufe ist Übereignung. Deshalb auch bin ich selber in der Beratung immer zurückhaltend, wenn Leute, die als Kinder schon getauft sind, dann sagen, ich will aber unbedingt nochmal die Glaubenstaufe zusätzlich haben, ohne dass ich jetzt gleich hysterisch werde, wie das manchmal in der Landeskirche ist. Aber dann frage ich immer zurück, was erwartest du denn von der Taufe? Und dann werden oft mit der Taufe Dinge verbunden, die eben nicht das Wesen der Taufe sind. Nicht? Alles, was dir in der Taufe zugesprochen wird, gilt seit Golgatha in Jesus Christus bereits. Nicht? Die Taufe ist kein Mirakel, sie ist Übereignung. Und jetzt sagt Paulus aber, wenn ihr jetzt auf Christus getauft worden seid, als wen habt ihr den Christus dann angerufen? Doch als den Gekreuzigten. Also, was war der Sinn des Kreuzes, wenn ihr jetzt dem Gekreuzigten gehört? Christus ist für eure Sünden gestorben, ein für alle Mal. Und er ist nicht nur gekreuzigt, zweiter Schluss, sondern er ist gekreuzigt und auferstanden. Wenn ihr jetzt dem gehört und ganz in seinem Besitz seid, in seinem Einflussbereich, in seiner Machtsphäre, der für euch schon gekreuzigt ist und zugleich auferstanden, was bedeutet das? Dann gilt sein Kreuz und seine Auferstehung auch für euch. Ich bin also gar nicht selbst gekreuzigt. Ich bin der Sünde gar nicht selbst abgestorben. Deshalb hätte ich auch mir die zusätzlichen 5 oder 10 oder wie viele Bekehrungen sparen können, denn meine erste war im Himmel schon wirksam und eingetragen. Und es war nur der Versuch, etwas zu erfahren und an mir selber zu sehen, was in Christus schon lange der Fall war. Nur einer ist gekreuzigt, Jesus Christus. Ist der dein Herr, dann gilt seine Kreuzigung dir zugute. Paulus sagt es hier ja so schön, dass wir eingepflanzt sind in der Gleichheit seines Todes und so, wie wir mit ihm verbunden sind, wie wir eingepflanzt sind. Wörtlich heißt hier im Griechischen nicht nur verbunden, sondern zusammengepflanzt. Symphytoi sind wir. Wir sind zusammengepflanzte, eingepfropfte. Nicht so sind wir es auch mit seiner Auferstehung. Der Clou ist also, dass du eingepfropft bist in Jesus Christus. Eingepfropft in Jesus Christus. Alles, was für ihn gilt, gilt auch für dich, solange du in ihm bist und er in dir. Vertrag dir ein makabres Bild, ihr habt ja noch nicht gegessen, nicht? Also gut, darf ich es machen. Angenommen, ich würde meinen Daumen verlieren. Möge es nicht so sein, aber angenommen, es wäre so. Und er wäre auch unauffindbar verloren gegangen, also jetzt wäre ich da ohne meinen Daumen. Die neuere Medizin ist gar nicht verlegen, bei den Ohren funktioniert schon, bei den Nasen auch, vielleicht auch bald bei den Daumen. Man kann das künstlich heranzüchten und ich bekomme also einen neuen Daumen, so ungefähr auch so schäps wie der andere, nicht? Der Arzt hatte Probleme, so einen Schäpsen zu finden, aber hat er dann im Keller und gibt mir also einen neuen Daumen, der wird angenäht und verheilt auch ganz schön und ich freue mich, jetzt habe ich wieder 10 Finger und habe einen Daumen. Und ich mache auch meine ersten Übungen und tatsächlich so im groben Motorik funktioniert es schon. Und plötzlich werde ich leichenblass. Mein Arzt denkt, es liegt am Kreislauf. Tut es aber nicht, an meiner Erkenntnis liegt es. Mir wird nämlich plötzlich bewusst, ich habe zwar einen neuen Daumen, der war nicht in der Grundschule, der war nicht im Gymnasium, der hat nicht Latein, nicht Griechisch, Hebräisch gelernt, der hat nicht mal schreiben gelernt, der ist ja im Reagenzglas groß geworden. Der hat keinen Führerschein, der kann nicht mal die Bibel umblättern, der weiß gar nicht, was eine Bibel ist. Was soll ich mit einem Daumen, der das ganze Leben von mir nochmal wiederholen muss, bis dahin bin ich ja tot, bis er das hat. Nicht? Dann muss ich den ja mal zum Studium schicken, nicht? Da bin ich ja schon Rentner, bis der auf meinem Niveau ist. Ja, ihr lacht nur alle gütig. Ihr habt recht getan, aber warum lacht ihr nicht über euch selber? Wieso meinst du, depperter Christ, du müsstest selber alles nachexerzieren und einüben, was doch Christus schon längst in sich hat. Nicht, du wirst mich sofort belehren, Hans-Joachim, das ist viel leichter. Der Daumen ist mit dem Gehirn verbunden und alles, was das Gehirn gespeichert hat, sofern die Motorik nur äußerlich stimmt, kann er machen. Der kann plötzlich Griechisch schreiben, der kann Lateinisch schreiben, der kann unter Zeugnisse sehr gut schreiben, obwohl er noch gar nicht weiß, was das ist. Nicht? Alles kann er tun, weil er Teil ist des Körpers. Du bist eingepfropft, eingepflanzt in Christus. Alles, was du üben sollst, ist, Christus durch dich leben zu lassen und dich selbst im Wir mit ihm zu bewegen. Wenn jetzt mein Daumen auf der Heimfahrt meinen sollte, er hätte so lange nichts mehr gemacht und diese Woche wäre er so wenig zum Zug gekommen und auf der Autobahn plötzlich sagt, jetzt muss ich mal irgendwie ein bisschen nach rechts steuern und ich haue in die Leitplanke, ist das zu meiner Begeisterung? Nein, eigene Aktivitäten sind überhaupt nicht gefragt. Was zappeln wir uns als Christen alles ab? Nicht? Dann gibt es Phasen, nicht bei 200 auf der Autobahn, ich fahre natürlich in Österreich nur 130, also bei 130 auf der Autobahn, nicht? Dann ist die Vollkommenheit meines Daumens und sein vollkommener Gehorsam, dass er ganz ruhig liegt und nur wenn eine Rechtskurve kommt, ganz leicht so macht, kommt eine Linkskurve ganz leicht so macht. Nicht? Wir meinen immer, wenn die Strecken kommen, in denen Christus mit uns geradeaus fährt, da passiert ja nichts. Anstatt einfach zu fragen, tue ich noch das, was du willst, bin ich da, wo du mich haben willst. Wir sind frei in Christus. Und die Sünde hat keine Macht an uns, sofern wir Teil Christi sind. Sobald wir uns von ihm trennen, hat sie wieder Macht. Nur in Christus bist du frei. Nur in Christus bist du frei. Das zweite Beispiel. Es heißt hier, dass wir Sklaven der Sünde sind und gewesen sind im folgenden Text. Und im 5 war das auch schon so. Wir waren Sklaven der Sünde und nun sind wir Freie. Das heißt, dass wir von Christus, ihr habt auf dem Zettel zum Kreuzestod, von der Sklaverei freigekauft worden sind. Das ist auch ein wunderschönes Bild, um es deutlich zu machen, dass alles nur in Christus gilt. Angenommen, wir wären zur Zeit des Paulus, wir wären in der Antike, dann hätte ich vermutlich als Professor auch Haussklaven, denn das war damals üblich, nicht, dass man Sklaven hatte im Römischen Reich. Und angenommen, der Charlie besucht mich mal wieder in Tübingen und ich habe meinen Sklaven und der Charlie hat den Eindruck, das ist wieder so ein typischer Prediger. Wenn er woanders ist, predigt Evangelium und zu Hause ist aber das Gegenteil, nicht? Dann ist er also ein garstiger Mensch. Also ich schimpfe mit meinem Sklaven, ich brülle ihn an und der Charlie sagt, da gibt es keine Hilfe, der muss weg von dem Eckstein. Ich nehme extra die Beispiele zu meinen Lasten, damit meine Freunde nicht gekränkt werden. Also ich bin jetzt ein schrecklicher Sklavenherr. Wie ging das in der Antike nun? Ihr denkt, der Charlie muss ja dem Sklaven nur ins Ohr brüllen, lauf doch einfach weg. Das war aber keine Möglichkeit. Es gab nämlich Profis, die haben Sklaven eingefangen, ihren Herrn zurückgebracht und gutes Geld verdient. Und du durftest in der Antike einen Sklaven schlechter behandeln, als du heute eine Katze behandeln darfst oder eine Elster im Garten. Nicht? Wenn du die nämlich anschießt mit dem Luftgewehr, dann hast du sofort die Naturfreunde Polizei am Hals. Wenn du aber einen Sklaven auf der Straße geköpft hast, hat keiner danach geguckt. Nicht? Sklaven hatten keine Rechte. Es gab nur eine Möglichkeit, den Sklaven freizukaufen. Charlie greift zum Portemonnaie und kauft ihn rechtskräftig von mir los. Was ist in der Sekunde, wo wir die Gutscheine austauschen und der Sklave hat den neuen Pass vom Charlie? Er ist frei von mir und gehört ganz seinem neuen Herrn. Ich habe keinerlei Anspruch mehr auf ihn. Bin ich nicht mehr da? Doch, ich bin da. Bin ich ein besserer Mensch geworden als Sklavenhalter? Nein, ich mag immer noch der garstige Typ sein, der ich vorher war. Der Sklave hat aber ein völlig neues Sein. In Freiheit von mir und Freiheit für seinen neuen Herrn hat der alte Herr kein Bestimmungsrecht mehr über sein Leben. So sind wir freigekauft von Christus, solange wir frei sind für Christus. In der Verbindung mit Christus gilt unsere Freiheit. Natürlich nicht an sich. Würde der Sklave am nächsten Morgen, wenn zufällig beide in der Stadt sind, nämlich Charlie in Tübingen und ich, würde der Sklave vor dem Schaufenster warten auf seinen neuen Herrn, der gerade drin was einkauft und ich komme vorbei und ich würde ihn anbrüllen, bei Fuß. Was würde der machen? Der würde sofort kommen. Warum? Aus Gewohnheit. Warum sündigst du noch? Aus Gewohnheit. Es gibt gar keine Rechtsgrundlage für deine Sünden. Du lässt dich von der Schlange, du lässt dich von der Sünde verführen, obwohl sie gar keinen Rechtsanspruch auf dich hat. Du meinst aber, dass sie noch einen Rechtsanspruch hat. Denn würde der Sklave zu mir kommen und würde die Ärmel hochkrempeln und sagen, ha, du bist mein alter Herr, ich bin aber jetzt selber frei und würde mit mir eine Schlägerei anfangen, dann würden meine Schläger ihn zusammenschlagen und er läge auf der Straße, wir würden weitergehen und der neue Herr würde sich wundern, wenn er rauskommt, was mit seinem Sklaven ist. Würde aber der Sklave reingehen zu Charlie, so unschuldig pfeifend, nicht, und sagen, da ist einer draußen, der wirkt etwas unverschämt. Ich will ihn ja gar nicht kennen. Darf ich mal kurz den Ausweis haben? Dann gehen der Charlie mit seinem Ausweis und würde mir hinhalten und dann würde ich selbst sanft zurückgehen, denn mit dem Herrn kann ich es nicht aufnehmen. Wie siegst du über die Sünde? Indem du fliehst zu Christus. Du bist von der Sünde rechtlich frei. Psychologisch aber bist du noch an sie gebunden und wenn du meinst, du bist an sich frei, dann bist du es auch seinsmäßig nicht. Nicht? Denn du bist nie frei. Du bist nur frei in Christus. Der die Sünde bezwungen hat, ist nur Jesus Christus selbst. Und deshalb sagt er, nur er ist ein für allemal der Sünde gestorben. Wir sind es nur mit ihm. Schlussendlich, warum wird eigentlich hier von dem Sterben der Sünde gegenüber gesprochen? Nun, das dritte Bild hat Paulus auch selbst geliefert. Nicht alle drei Bilder kommen ja von Paulus, auch das mit dem Einpflanzen. Hinsichtlich des Gesetzes sagt er in Römer 7, wir sind dem Gesetz gestorben. Und da hat er ein relativ makaberes Beispiel, aber auf nüchternen Magen verträgt man ja manches. Er sagt, eine Frau ist unglücklich verheiratet mit ihrem Mann. Nach jüdischem Recht jetzt kann die arme Frau von dem Mann aber nicht loskommen, denn es gibt kein Scheidungsrecht für Frauen im Judentum im Alten Testament. Das heißt, ein Mann kann wohl seine Frau entlassen wegen einem lächerlichen Vorwand, und das hat Jesus sehr stark kritisiert in der Bergpredigt. Nicht, dass man wegen irgendeiner Sache als Mann seine Frau entlassen konnte, nicht aber umgekehrt konnte die Frau ihre Ehe lösen. Es sei denn, jetzt wird es richtig Hitchcock-mäßig, es sei denn durch Tod. Es sei denn durch Tod. Paulus sagt, das Gesetz, das Recht lässt nur einen Weg zu für eine arme jüdische Frau, die verheiratet ist. Wenn der Mann stirbt, dann ist sie keine Ehebrecherin, wenn sie eines anderen wird, sondern dann ist sie frei, einen anderen Mann zu heiraten, der hoffentlich besser mit ihr umgeht und fürsorglicher. Jetzt habe ich, als ich das gelesen habe, zuerst gesagt, was ist das denn für ein abgedrehtes Beispiel? Und ihr könnt unzählige Kommentare lesen, wo die Theologen darüber sich ausspotten, nicht, und sagen, also da ist Paulus ja das Gleichnis jetzt völlig aus der Hand gerutscht und dann werden sie ästhetisch ganz abfällig. Der Punkt ist nur bei allen Gleichnissen, übrigens auch bei den Jesus-Gleichnissen, es geht nicht darum, dass du ein Gleichnis so lange schubst, bis es hinkt, sondern es geht immer darum, bei Gleichnis nach dem einen Vergleichspunkt zu fragen, dem Tertium Comparationis, dem Punkt des Vergleiches. Und das ist, was Paulus sagen will, vom Gesetz komme ich los durch Tod. Also was soll das Ganze mit dem Sterben? Es geht nicht darum, dass du dich kaputt machst, sondern der Rechtsanspruch soll erlöschen. Und das ist ein Aspekt, den wir neulich noch gar nicht behandelt hatten. Nicht? Christus ist für uns gestorben, damit er quasi unsere ganzen Schuldscheine ungültig macht. Nicht? Ein Toter hat keine Schulden. Die erben dann wohl, nicht, wenn sie die Erbschaft annehmen, aber der Tote nicht. Alle deine Punkte in Flensburg erlöschen in dem Augenblick, wo du tot bist. Jetzt kommen wir nicht auf destruktive Fantasien. Nicht? Der Tote hat keine Schulden mehr. Christus ist für dich gestorben, damit alle unheilvollen Ansprüche auf dein Leben und wie immer du sie begründet und vertieft hast, erlöschen. Das heißt also in der Tat, du bist mit Christus gekreuzigt und damit hat die Sünde auf dich keinen Anspruch mehr. Du musst nicht mehr sündigen. Als junger Christ habe ich mal ein Lied geschrieben, das dann doch ein bisschen zu kompliziert war, weil ich da formulierte, potenziell gesehen bist du vollkommen und sündlos. Der Satz ist heute noch richtig, nur die meisten sagen, ja, was heißt potenziell gesehen? Nach den Voraussetzungen und Möglichkeiten. Das heißt, du müsstest von heute an, kurz nach 12, nicht ein einziges Mal mehr bis zur Wiederkunft Christi oder deinem Sterben eine einzige Sünde tun. Du bist ganz frei, nur in Christus, aber in Christus bist du ganz frei. Jedes Mal, wenn du sündigst, lebst du unter deinen Verhältnissen. Denn die Sünde hat keinen Anspruch auf dein Leben. Und das ist in der Tat die gute Nachricht, nicht der Stress, denn du musst ja nicht selbst der Sünde absterben. Es geht ja darum, den Sieg Christi zu gewinnen. Du kannst selbst deine Lieblingssünden im Lauf der Zeit überwinden. Der Anfang ist, dass du kapierst, du musst sie gar nicht überwinden, weil Christus dich auch so liebt. Wenn du aber die Liebe Christi mal verstanden hast, wenn du weißt, was dich wirklich erfüllt und nicht mehr kompensieren musst, dann kannst du es erleben, dass ein Laster nach dem anderen abgearbeitet wird in deinem Leben. Ihr hört mich richtig. Ich bin kein Perfektionist, der sagt, jetzt seid endlich mal vollkommen, damit ihr würdig seid eurer Berufung. Nicht, das ist alles Quatsch. Nicht, auch wenn ihr so weiter sündigt wie bisher oder noch viel schlimmer, Christus liebt dich vollkommen. Das heißt aber umgekehrt nicht, wie manche Lutheraner das missverstehen, wir werden nur theoretisch gerecht gesprochen, das ändert aber gar nichts in unserem Leben, wir sündigen genauso weiter, wie wir vorher gesündigt haben. Nicht, sondern wir dürfen frei werden von all dem, was uns schadet, was wir anderen schaden, was unserer Gottesbeziehung schadet. Wir können das einüben, wie es Römer 5 eben sagt. Wir können Erfahrungen machen mit dieser Freiheit. Am Anfang dachte ich, ich bin frei von der Sünde und wollte das beanspruchen. Bis ich kapiert habe, ich bin ja gar nicht frei von der Sünde, ich bin frei für Christus. Und meine Freiheit von der Sünde besteht nur in meiner Freiheit für Christus. Und ich bin am Anfang immer auf die Nase gefallen, weil ich eben dachte, ich muss es einüben, selber frei zu sein, frei von. Es gibt aber keine Freiheit von, es sei denn die Freiheit für. Nicht? Nur wenn ich frei bin für Christus, wenn ich in Christus bin, im Wir mit Christus, dann mache ich auch die Erfahrung der Freiheit von. Für die Fußballer habe ich ja schon mal die Tage gesagt, steht immer 2-1. Entweder du bist mit Christus zusammen, dann ist die Sünde draußen. Oder aber du versuchst es alleine, dann gesellt sich die Sünde an deine Seite und dann seid ihr zu zweit eben so, dass Christus nicht zur Geltung kommt und du sündigst wieder. Wir müssen also nie sündigen. Und das ist wichtig für jede Versuchung. Denn würde ich euch jetzt sagen, empirisch gesehen, sündigen auch die besten Christen noch zu 5%. Ja, es gibt ja so Jecken, nicht? Würde ich euch das jetzt sagen, also empirisch gesehen sündigen auch die besten Christen noch zu 5%. Wisst ihr, was die Schlange dann nächste Woche mit euch machen würde? Da würde ich sagen, der Eckstein hat gesagt, 5% sündigt auch der beste Christ. Nehmen wir doch heute die 5%, die 95 kommen morgen. Und das sagt sie das nächste Mal wieder. Christen sind nicht vollkommen, nehmen wir heute die 5% Sünde und morgen fangen wir mit den 95% an. Das ist genauso wie die Menschen mit den guten Vorsätzen, nicht, die sich übers Bett schreiben, morgen wird alles anders, da kann man gut mit einschlafen und morgens ist man ganz beruhigt, da steht ja, morgen wird alles anders. Nicht? Deshalb ist es mir wichtig zu sagen, Christen sind 100% frei von der Sünde. Aber ihr hört meinen väterlichen Ton immer sofort, nicht den zärtlichen Klaps auf der anderen Seite, dass ich sage, setz dich nicht unter Druck. Gott hat eine Engelsgeduld, er hat mehr als eine Engelsgeduld, er hat eine Gottesgeduld mit dir, denn es gibt Heilungsprozesse. Und egal, was deine schlechten Angewohnheiten sind, solange es Angewohnheiten sind, haben sie eine Routine. Nicht? Und der Sklave wird das erste Mal, wenn er seinem alten Herrn begegnet, so zusammenzucken, als hätte sich gar nichts geändert. Wenn das Spiel 50 Mal gelaufen ist, und 50 Mal der Charlie mir den Ausweis hinhielt, dann muss ich nur noch in der Ferne erscheinen, dann tritt der Sklave ganz diskret immer hinter seinen neuen Herrn, nicht, und wartet nur darauf, dass er den Ausweis zeigt. Sei also nicht frustriert, wenn du jetzt den Eindruck hast, jetzt habe ich so viel kapiert, jetzt wird alles anders. Nein, nein, es ist gar nicht schlimm. Nicht? Es kann auch sein, dass am ersten Tag du deine allerblödeste Sünde gerade wieder zelebrierst und die Schlange hängt ihre Zunge so lange raus, dass sie nochmal so lange ist, wie sie schon als Schlange ist und sagt, ey, wir sind also wieder ganz die Alten. Da kannst du sagen, ja, ich bin natürlich der Alte, aber sieh dich vor, Christus ist auch der Alte, der schon am Kreuz war. Er hat dich besiegt. Nicht? Keine deiner Sünden kann die Kreuzigung Jesu widerlegen. Sie belegt deine Dummheit, aber nicht seine Machtlosigkeit. Nicht so oft du auch fällst, es ändert nichts dran. Steh auf, lass dich trösten, lass dir die Knie von deinem himmlischen Vater wieder sauber klatschen, nicht, und laufe weiter. Nicht? Das ist das Allerwichtigste. Denn wenn du hinfällst und sagst, jetzt passiert mir das schon wieder und dann war die ganze Woche ja doch umsonst, jetzt bin ich ja wieder die blöde alte Kuh, nicht, dann hat die Schlange genau erreicht, was sie will. Nicht? Während andersrum, wenn du voll versagst am nächsten Montag, also das volle Programm, nicht alles, was dich an dir selber anekelt, nicht, wird gleich an einem Tag einmal durchgebrannt. Dann kannst du abends sagen, Herr Jesus Christus, wie recht wir letzte Woche haben. Wir haben dich und wir sind nicht das Geheimnis. Nicht? Deine Sünde belegt das Evangelium. Dein Sündigen widerlegt nicht das Evangelium. Es widerlegt nur deine Illusionen von deinem eigenen Leben. Nicht? Und dann kann selbst die Buße einen noch heilsam werden. Nicht, dass man sagt, ja, es ist ja nichts anderes als der Beleg dafür, dass ich nur in Christus frei bin. Und dann das Letzte. In vielen theologischen Kommentaren könnt ihr lesen, mit Christus gekreuzigt ist Faktum. Christus ist auferstanden, das sind wir aber noch nicht, das kommt erst am jüngsten Tag. Also, wir sind der Sünde abgestorben und jetzt heißt es, wir sollen ein neues Leben leben. Dann habe ich für das Kreuz, das Evangelium und hinsichtlich der Ethik, also meines Verhaltens, kommt wieder der Imperativ und das Gesetz. Nicht? So kann man es lesen, an die Stelle des neuen Lebens tritt der neue Gehorsam. Ja, aber bitteschön, wie soll denn einer aus eigener Kraft gehorsam sein? Du bist nicht nur mit Christus gestorben, du bist auch mit Christus bereits in einem neuen Leben. Und wie immer die Übersetzungen, die ihr gedruckt habt, dort lauten mögen. Paulus schreibt, wir sind bereits in der Neuheit des Lebens. Das heißt, die Neuheit ist nicht unsere Neuheit, sondern die Neuheit des Auferstehungslebens. Also ich bin mit Christus gekreuzigt und ich habe Teil an seiner Auferstehung. So sagt es dann auch wörtlich der Kolosserbrief, Kolosser 2, 12, 3, 1 folgende. Wir sind mit Christus gekreuzigt und auferstanden, so auch der Epheserbrief. Paulus formuliert nur nicht, wir sind mit Christus auferstanden, weil er gerade erst die Korinther hatte. Und da gab es einige Sektierer, die sagten, wir sind schon auferstanden, da gibt es keine leibliche Auferstehung mehr. Deshalb vermeidet er nur die Formulierung, wir sind mit Christus auferstanden. Er meint aber genau dies, schon jetzt haben wir Teil am Auferstehungsleben Jesu. Mit Christus gekreuzigt und getauft auf ihn, damit wir jetzt schon mit ihm leben. Wenn du sagst, jetzt ist alles klar, behandeln wir heute Abend Römer 7 und 8 anfangen. Wer ist das Ich von Römer 7, 14 folgende? Ist es Paulus oder der Mensch? Ist es der Mensch vor seiner Bekehrung oder ist es der Christ? Das sind vier Möglichkeiten, die kreuzweise zu kombinieren sind. Und wenn du sagst, das schaffe ich nicht mehr vor dem Mittagessen, gebe ich zu, ich auch nicht. Tschüss.